Nach den Nachrichten gibt es Sounds. Mein Name ist Hannah Gaggi. Das ist SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Manuel Risi. Enttäuscht und etwas überrascht, so reagierte der Bundesrat heute Nachmittag auf die Höhe der neuen Zölle der USA gegen bestimmte Schweizer Produkte. Diese betragen über 30%. Der Bundesrat habe die Lage wohl falsch eingeschätzt, sagt dazu Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Er sei davon ausgegangen, dass die Schweiz mit tieferen Zöllen davon komme.
Man vertraute auf die Argumente, die die Schweizer Handelsdiplomatie im Vorfeld ins Feld geführt hat, dass zum Beispiel Schweizer Konzerne enorm viel investieren in den USA und dass die Schweiz US-Firmen weniger behindern mit Vorschriften und Regulierungen als die EU. Jetzt zeigt sich, das hat nicht gewirkt. Donald Trump und seine Leute waren für solche Argumente schlicht nicht zugänglich. Sie haben den hohen Zoll für die Schweiz schablonenhaft anhand der Handelsbilanz festgelegt.
Als Reaktion hat der Bundesrat angekündigt, man wolle das Gespräch mit der US-Regierung suchen. Konkrete Gegenmaßnahmen will der Bundesrat nicht oder zurzeit nicht, wie er es formulierte. Dazu sagt Dominik Meyer:
Ja, diese Formulierung war offenbar Gegenstand von Diskussionen im Bundesrat und es ist ein Kompromiss zwischen denen, die jegliche Eskalation unbedingt vermeiden wollen und denen, die für eine offensivere Gangart durchaus zu haben wären. Aber Gespräche auch mit Leuten aus der Bundesverwaltung zeigen mir, konkrete Planspiele für Gegenmaßnahmen gibt es offenbar nicht. Man ist überzeugt, dass Gegenzölle der kleinen Schweiz niemanden beeindrucken würden in Washington. Und so ist das im Moment, ich kann es nicht anders sagen, eine leere Drohung.
Sagt Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Zu weiteren Meldungen im Zusammenhang mit der US-Zollankündigung. US-Handelsminister Howard Lutnick hat ausgeschlossen, dass Trump von den Zöllen abrückt. Trump werde die gestrigen Ankündigungen nicht zurücknehmen, sagte Lutnick dem Sender CNN. Er werde nur verhandeln, wenn andere Länder ihre Zölle und andere Handelshemmnisse abbauten. Derweil hat die kanadische Regierung Gegenzölle angekündigt. Alle aus den USA importierten Autos, die nicht unter das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA fallen, würden mit Zöllen von 25% belegt, gab Ministerpräsident Mark Carney bekannt. Und die Welthandelsorganisation WTO befürchtet wegen der Zölle einen Rückgang im weltweiten Warenhandel um 1%. Damit werde die aktuelle Prognose um 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert, sagte die Chefin der WTO. Sie zeigte sich tief besorgt. Der Blick aufs Wetter. Morgen ist es meist sonnig und am Nachmittag 18 bis 22 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Konrad Muschk.
SRF Sport.
Mit Memmaruk und dem dritten Playoff-Halbfinalabend. Und es ist spannend und ausgeglichen bis jetzt. In beiden Serien steht es nach 2 Spielen 1-1. Wir gehen zuerst auf Lausanne, wo Fribourg heute zum zweiten Mal auswärts spielt. Reto Wittmer, für Gäste gibt es schon vor dem Match eine Hiobsbotschaft. Fribourg gegen geschwächt in diesem dritten Match.
Ja, Fribourg hat einen ganz wichtigen Spieler verloren wegen einer Verletzung. Ein weiterer guter Spieler, der Lukas Wallmark, hat sich am Dienstag verletzt. Heute ist rausgekommen, dass er die Saison nicht mehr spielt und das ist ein Riesenverlust. Die Frage ist natürlich, wie reagiert Fribourg auf diesen Ausfall? In den ersten knapp 3 Minuten kann man das natürlich noch nicht sagen. Es steht noch 0-0. Aber eben Fribourg, wo der Lukas Wallmark unbedingt braucht, das ist ja nicht der einzige gute Spieler, der verletzt ist. Auch der Jakob Della Rose hat schon das Saisonende bekannt. Genau gleich wie der Wallmark. Und auch darum tut es Fribourg natürlich extrem weh. Ja, fragt sie die, die offensiv jetzt können etwas machen können. Und die müssen sich jetzt im Vordergrund spielen. Nach gut 3 Minuten noch 0-0 zwischen Lausanne und Fribourg.
Weiter gehen wir auf Zürich, wo der HC Davos zu Gast ist. Für Davoser gibt es kaum eine schwierigere Aufgabe, als bei den ZSC Lions zu spielen. Jan Zürcher, der ZSC ist daheim schlicht und einfach eine Macht.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Die haben in diesen Playoffs bis jetzt erst viermal das Gegengol kassiert, 17 Mal selber getroffen, natürlich alle Heimspiele gewonnen und auch saisonübergreifend. Seit 12 Playoff-Spielen sind sie daheim umgeschlagen. Also wirklich eine extrem heimstarke ZSL 1. Aber Davos kommt natürlich mit dem Sieg im Rücken vom Dienstag und ich bin gespannt, wie heute die Lions da daheim reagieren. Sie haben auf jeden Fall schon mal neues Personal. Der lettische Stürmer, der Rudolf Spalzer, ist neu dabei in der Top-Linie mit Malgin Andrighetto. Und die sind es auch gewesen, die die erste Chance haben können kreieren nach gut 3,5 Minuten. Es steht aber noch 0-0 zwischen Zürich und Davos.
Das nächste Update aus der Stadien gibt es nach den 9 Nachrichten. Bis dann war es das vom Sport.
SRF Verkehrsinfo von 20.05 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard. Zeitverlust von rund einer Viertelstunde ab Emmen Nord, dies wegen eines Unfalls im Sonnenbergtunnel. Die rechte Spur ist gesperrt. In Folge Rückstau auf der A14 ab Buchrain.
SRF 3 Sounds.
Alle zwei Wochen Donnerstag ist Podcast-Abend in der Sounds-Zentrale. Reden wir über Hintergründe von Musik und Popkultur. Und das glaubt es noch nie so explizit wie heute. Von Stricknadeln, Honigbienen und Modellisenbahnen. Es geht um die liebsten Nebenbeschäftigungen von Musikstars. Mick Jagger, AC/DC, Shakira, Elton John oder Rivers Cuomo. Was macht's, wenn das grelle Skiwerferlicht abstellt? Erfolg explizit für alle mit eigenem Hobbykeller, einem Malatelier, Werkstatt zuhause oder von mir aus. Gerade am eigenen Tennisplatz, Soundzentrale, gerade nach Wieser. Willkommen im Sound. Mit Buddy Holly und ihrem Frontmann Rivers Cuomo sieht nicht nur aus wie der Buddy Holly, laut eigener Aussage, sondern ist auch ein ausgewiesener Nerd. Findet heraus, was er unter anderem für ein Hobby betreibt, in der neuesten Sounds Zentrale, unser Podcast zu Musik und Popkultur. Heute Sex, Drugs, Tennis und andere Popstar-Hobbys. Lea in der Beziehung, der Claudio Landolt und dieser Rock-Dog Dominik Diller nehmen euch mit auf eine Reise in ein Bar.
Fahren, abstruse Nebenbeschäftigungen hinter dem Vorhang. Und auch wenn viele von denen Rockstars oder grosse Künstlerinnen sind, was sie wirklich gern machen, ist oft so erstaunlich normal. Sind sie eben doch ganz einfach wie du und ich?
Soundzentrale. Musik und Popkultur.
Claudio, bist du schon mal gescammt worden? Also so auf einen Trickbetrüger oder so reingeflogen?
Ja, und zwar bei dieser Verkaufsplattform, bei dieser Schweizer, wo man nichts muss zahlen, wenn man etwas verkauft. Kennst du?
Tutti, yeah.
Tutti Frutti. Dort habe ich einmal, alte Bänder, also Aufnahmebänder, Tapes, verkauft. Man hat gedacht, das kauft eh niemand. Und prompt, 2 Minuten, nachdem ich das Inserat aufgeschaltet habe, hat es geheißen, ja, die und die ist interessiert dran. Das habe ich ein paar Mal hin und her geschrieben, wie man das immer so macht. Und nachher hat es geheißen, ja, okay, aber sie würde das gerne jetzt per Post schicken und ich soll ihre meine IBAN und meine Zugang und bla bla bla. Nachher habe ich dann sofort gemerkt, nein, Lady.
Okay, aber du hast es noch geschafft, bevor du um Geld betrogen worden bist.
Ich habe es noch geschafft. Ich habe gesagt, nein, das tut mir zu fest nach Scam. Und nachher hat es gemacht, blablabla. Und es war alles russisch gewesen.
Ah ja, kurz. Scary.
Und nachher ist es noch einmal eine Sekunde gegangen und dann ist alles weg gewesen.
Krass.
Das war auch das Profil.
Okay, also du müsstest vielleicht gleich auch nochmal in die Anti-Scam-Internet-Schule gehen, dass du nicht nochmal fast gescammt wirst. Und du wirst dann dort die Schulbank drücken mit dem Wolfgang Flür. Wolfgang Flür. Könnte man eventuell noch, der hat ein paar Jahre lang 13 oder so bei Kraftwerk gespielt. Ah. Er ist auf einen Trickbetrug reingeflogen, hat man jetzt herausgefunden. Es war nicht ein Enkeltrick, sondern eigentlich der Daft Punk-Trick.
Was hat jetzt Daft Punk mit dem noch zu tun?
Ja, ich erzähle es dir. Tata, das war Facebook. 2023 hat der Wolfgang Flür eine Facebook-Message bekommen von Thomas Bongeltech. Das ist die eine Hälfte.
Daft Punk.
Von, genau, Daft Punk gewesen. Und hat dort drinnen gelesen von Thomas: Hey, wir sind mega passionierte Vinylsammler. Wie wär's denn mal, würdest du mir eine signierte Vinylplatte von Kraftwerk schicken? Weisst, ihr seid so wichtig für Daft Punk und so. Ohne euch gäbe es uns eigentlich nicht. Und der Wolfgang Flür hat dann gefunden, ja, mache ich, oder? Ich schicke dir gerne etwas.
Ja, das ist ja auch nicht so weit hergeholt, dass Daft Punk Kraftwerk feiert.
Oder? Aber der Scam geht eigentlich noch ein bisschen weiter, weil der Wolfgang Flür hat dann gefunden, ja, würdest du das nächste Mal bei meinem nächsten Album vielleicht mitmachen auf meinem Album? Und der hat dann gefunden, ah ja, why not? Und jetzt ist am Freitag das Album rausgekommen von Wolfgang Flür, sein neuestes Soloalbum. Und der ist ein Featuring mit dem Thomas Bongeltech, dem Vermeintlichen. Aha. Weil Daft Punk ist jetzt aus der Bedrohung gekommen und hat gesagt, wir haben nichts mit dem zu tun. Unser Thomas hat nicht mal Facebook.
Nein,
ist im Fall nicht. Er hat nichts an diesen Songs mitgemacht.
Aber die erkennst du halt nicht, weil sie immer die Maske haben, oder?
Right.
SRF 3. Soundzentrale. Musik und Popkultur. Mit der Lea Inderbizin und dem Claudio Landolt.
Herzlich willkommen. Das ist der 24. Soundzentrale und heute reden wir über Musikerinnen und ihre Hobbys zusammen mit dem Soundsredakteur Dominik Diller in the house. Bei dir ist es umgekehrt. Musik machen ist ein bisschen dein Hobby, kann man das sagen?
Das ist ja eigentlich bei den meisten Musikern am Anfang mal ein Hobby, oder?
Musikjournalisten.
Also, bei den Journalisten, ja, das sind dann meistens die, die es dann eben nicht schaffen. Also, die nicht Profimusiker werden, die werden dann
gestrandet im Radio.
Du ja auch, oder?
Ja, ich weiss nicht, ob mich als gestrandeter Musiker bezeichnen würde. Aber über
das Fliegende als
ja, ich bin eher schwimmend, wenn, aber noch nicht gestrandet. Hast du noch ein E-Drum daheim?
Ich habe ein E-Drum daheim, ja. Ich habe ein richtiges Drum, das ist irgendwo bei einem kleinen Bub, wo es bei mir ausgelernt hat, weil ich keinen Platz mehr habe. Und das E-Drum, das steht im Büro. Ja, das brauche ich relativ oft im Moment.
Ist für dich Musik machen ein Hobby, oder? Habe ich jetzt rausgehört, dass es für dich, dass du es nicht als Hobby anschaust, sondern als Teil von deinem...
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein Hobby für mich, weil ich tatsächlich auch eine Nebenerwerbstätigkeit, also ich bin angemeldet.
Ich
zahle Steuern. Nicht, dass das mit, ich finde eben, das hat überhaupt nichts mit Finanzen zu tun und auch nicht, wie viel das man macht. Für mich hat das Hobby oder nicht Hobby viel mehr damit zu tun, wie fest, dass man sich in etwas reingibt und wie relevant, dass das dann auch ist für einen und für wer rundum auch das dann konsumiert. Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die 3 Jahre Teller waschen und nebendran das grösste Masterpiece schreiben und dann erst rausgehen. Und währenddem, dass sie Teller waschen, ist das nicht ein Hobby, sondern sie machen dann...
Musik. Also, eine Zeit lang ist DRS3 Musikredaktion zur Hälfte oder zu drei Viertel aus Musikerinnen und Musikern bestanden, die eben nicht können für ihre Musik leben. Das ist die halbe Band von Polo Hofer hat auf der Musikredaktion geschafft. Wirklich. Mauro Zompigiati, Thomas Wild, der Schlagzeuger und so. Also, es sind wirklich extrem viele, DRS3 Musikredaktoren sind eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen gescheiterte Musiker, aber einfach Musiker, die nicht von ihrer Musik leben können.
Ja. Macht aber auch irgendwie Sinn, oder? Also, ich meine, der Food-Journalist, der weiss ja auch, wie man kocht. Nee, hoffentlich.
Hoffentlich.
Es gibt ja die sogenannte 3-Hobby-Theorie. Dort heisst, dass man eigentlich ein Hobby bräuchte, um fit zu bleiben, eins zum kreativ sein und eins zum Geld verdienen. Das heisst, du bräuchtest jetzt noch zwei weitere Hobbys. Dominik, hast du noch zwei mehr?
Ich habe heute gerade gezählt, ich habe fünf eigentlich. Also, und ich könnte es vielleicht so nach Zeitaufwand euch schnell da präsentieren. Also am meisten Zeit brauche ich für Tennis, am zweitmeisten für Gym, also für Fitness, am drittmeisten für Bücher, am viertmeisten für Skifahren und am fünftmeisten für Schlagzeug. Also das sind so, genau. Und du meinst jetzt kreativ, es ist wahrscheinlich schon die Musik, ja, klar.
Das oh, also Snowboarden ist auch sehr kreativ, wenn man kreativ
fährt. Ich habe wirklich drei Sporthobbys, also wo ich relativ intensiv betreibe.
Kann man Skifahren als Hobby bezeichnen, wenn man es ja nur irgendwie während 4-5 Monaten im Jahr machen kann?
Ich glaube schon.
Okay. Oh, Lea, ich weiss, dass du kochst gerne.
Würde ich jetzt aber Spätzli, nicht.
Oder was hast du gemacht letzte?
Würde ich jetzt aber nicht als Hobby bezeichnen.
Nicht. Aber nein. Du liesisch und du spazierst. Spazieren ist das
ja,
Hobby?
Spazieren und? Ist für mich schon mein Number One Hobby.
Und ich weiss, was du auf diesen Spaziergängen auch machst. Du gehst Esel streicheln.
Wenn sich es irgendwie lässt, einrichten, ja.
Ist das ein Hobby? Häsel hinter den Ohren streicheln?
Nein, aber also für mich ist wirklich Spazieren bezeichne ich wirklich als Hobby, weil ich betreibe das wirklich äußerst intensiv und auch ein bisschen mit System. Ich habe mir zum Beispiel eine Karte von der Stadt Luzern gekauft, wo ich anstreiche, durch welche Strasse ich gelaufen bin, weil mein Ziel ist, einmal durch jede einzelne Strasse und durch jede Gasse von dieser Stadt gelaufen.
Wow. Das wäre jetzt so eher der kreative oder der sportliche Teil?
Ich nenne das jetzt mal sportlich.
Ja, aber das ist aber auch sehr also, es gibt doch Situationalists. Die Situationalists.
Ist
eine Kunstströmung, wo es wirklich darum geht. Die haben das Derivier gefunden, also, dass man Spazieren als Kunstform eigentlich umgesetzt, aber mit einem wissenschaftlichen Hintergedanken.
Finde ich gut. Mache ich Strolling. Genau, du bist ja, mach genau das.
Situationalist. Was ist das? Ein dummes Wort. Und Esel hinter den Ohren streicheln, wenn man dann geht. Ich würde nappen bei mir als Hobby auf. Würde ich jetzt,
also, ist das also, mit ich dem, wo du das Geld verdienst, oder?
Mittagsschlafen. Nein, ich finde, wirklich, das lernt man aber auch erst so ab Mitte Leben, wie wichtig das ist. 20 Minuten, perfekter Nap, nicht ganz abdriften. Und nebst dem, was von mir bekannt ist, dass ich sehr gerne ganz komische Geräusche sammle. Eins habe ich mitgebracht. Habe ich vor kurzem angefangen.
Ei, ist aber in den Ohren durch.
Das ist grusig, aber geil.
Vögel.
Ja, schon Vögel.
Es sind eben keine Vögel. Also, es ist die flatternde Tür von der S25, die von Zürich auf Glaris fährt. Und der Gummi, der zwischen den Türen ist, ist nicht ganz dicht gewesen. Und das ist der Windzug, der im Zug so anfängt zu flattern. Und bei mir heisst das Zugvögel jetzt. Wie eine Voliere. Mega schön, oder? So Zeugs finde ich einfach. Da drülle ich durch ab, so Geräusch.
Geht das bei dir auf? Hast du auch ein Geldhobby, Claudio?
Radio machen. Ich weiss es nicht. Das Geldhobby.
Was ist das Geldhobby?
Ja, das ist doch in der Hobby-Theorie. Das
also einfach, dass du
wo man Geld verdient.
Ah, wenn du quasi die Kreativität also zum Beruf kannst machen.
Also ich frage mich, es hat doch niemand ein Hobby, wo man damit Geld verdient.
Da, also eben, bei den Musikern ist es ja eigentlich immer so. Sie fangen als Hobbymusiker an und wenn es im besten Fall werden, dann eben Profis.
Ja, aber bis zu einem sehr grossen Zeitpunkt tust du ja eigentlich immer Geld reinbuttern. Es kostet ja einfach immer viel, um irgendeine Alben aufzunehmen. Teilweise, also nur schon zum an einen Ort kommen, zum Konzert spielen, kostet wieder du verdienst in den meisten Fällen wahrscheinlich mit der Musik halt als Hobby gleich kein Geld.
Ja, aber eben, wenn du natürlich Superstar wirst, so.
Aber ich unterscheide bei mir das halt nicht. Mir ist wirklich, ich bin, glaube ich, mehr ein Hobby-Patchwork.
Wenn also, dann machen wir drei Hobby-Theorien einfach in Sachen. Also, die schießen fort.
Ja, ich bin ein grosses Hobby, wenn ich überhaupt eins bedanke. Ja. Aber komm, wir rollen schnell von hinten auf. Dominik, seit wann hat der Mensch eigentlich Hobbys? Gibt es so etwas wie eine Kulturgeschichte vom Hobby?
Ja, Kulturgeschichte ist ein bisschen gross gesagt, aber also im Römischen Reich, bei den Christen, ist ja das Sonntag mal zum Ruhetag erklärt worden. Und dann wirst du ja einfach automatisch, du musst ja irgendetwas machen. Logisch, das ist ein bisschen vom Stand abgehangen. Die einen haben dann tatsächlich sich können leisten, nichts zu machen am Sonntag. Aber es ist tatsächlich auch bei den Sklaven, bei den Griechen, hat's Freizeit gegeben. Und dort ist man dann irgendwie oder Olympischen Spiel zuschauen, zum Beispiel, oder so. Und dann, also jetzt mache ich einen riesen Zeitsprung, so im späten 19. Jahrhundert, dort hat sich dann so das Musse tun oder so schon langsam durchgesetzt. Und das habe ich noch lustig gefunden. Also eins von den frühesten Hobbys im 19. Jahrhundert ist Rauchen.
Okay.
Und ich meine, magst du dich erinnern, Max und Moritz, da gibt es doch den Pfarrer, der heimkommt und dann sich die Pfeife anzündet, was ihm dann explodiert und so. Das ist wirklich ein Hobby gewesen, Rauchen am Anfang.
Ja, bei mir auch. Bis heute.
Ja, aber nicht einfach, ich sitze jetzt an und rauche und das ist mein Hobby.
Also bei einer Pfeife habe ich das schon auch immer noch im Kopf als das. Ja, oder? Es ist so ein müssiges Pfeifenrauchen. Jetzt wird einmal etwas gestopft und nachher hingeguckt.
Und das Kartenspielen ist natürlich dann auch sehr früh gekommen.
Und du bist ja jetzt in die Recherche gegangen, Dominik, und hast nach der Hobbys von unseren Stars und Sternchen gesucht. Was ist das weirdeste Hobby, das eine Musikerin oder ein Musiker hat, das gefunden hast?
Also, ich finde es jetzt nicht so weird. Lisme finde ich nicht so weird, zum Beispiel. Aber dass der Rivers Cuomo Lisme, das ist der Frontmann von Weezer, der Lisme sehr intensiv. Das überrascht mich. Und dann zum Beispiel der Matthew Bellamy von Muse, der hat ganz viele so recht abgefahrene Hobbys. Das hat mich jetzt auch weniger überrascht.
Das ist ja auch so ein Gift, oder? Genau. Also, das ist auch überladene Musik.
Genau.
Ich
weiss noch, ich habe ihn mal interviewt vor vielen, vielen Jahren, als er ganz jung war, und dort hat er sich schon so einen Paraglider gekauft, so ein Jetpack, also quasi so ein Fallschirm mit Motor und so. Aber er hat auch so Schatzsuchen organisiert irgendwo in England und einfach hat wirklich viel, hat ein Weingut, also er ist ein grosser Winzer und so, er hat einen Haufen Hobbys. Und ja, das abgefahrenste Hobby. Also du würdest es gewissen einfach nicht unbedingt geben, dass die das Hobby haben. Zum Beispiel ihm hier. Das ist der Gitarre-Virtuoso, der Steve Vai. Und der ist Imker. Also dem sein grosses Hobby ist Bienen züchten. Der hat irgendwie 5 Bienenvölker im Garten, erntet Honig und versteigert den dann. Und,
eigentlich müsst ihr mehr Drone-Metal machen, als so ganz so Virtuose-Zeug.
Ja, nein,
so brummend.
Nein, es gibt ja auch den Hummelflug. Also der hat er sicher auch schon gespielt, den Stevie Vai. Und das weiss ich natürlich, weil ich ein grosser Stevie Vai-Fan war, muss ich jetzt die Hosen runterlassen. In meiner Jugend habe ich einmal an dem nachher versucht, nachher zu fiedeln und auch so schnell zu sein. Und ich habe mich dann gefragt, vielleicht habe ich einfach den falschen Hung gegessen. Wenn ich ihm seinen Hung gegessen hätte, ja, und ich sage Hung, das ist klar nicht Deutsch für Honig.
Das verstehe ich also bald.
Ja,
gut.
Ja,
ist schön, dann verstehen wir uns. Wenn ich Stevie Vai seinen Hung gegessen hätte, rechtzeitig wäre ich vielleicht schneller auf der Gitarre.
Beyoncé ist auch Imkerin. Aber im Fall, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich ist. Man liest das ab und zu. Es passt natürlich auch zu Beyoncé. Man nennt sie auch Queen Bee, die Bienenkönigin. Es gibt keine Fotos, wo sie offenbar am Imkern sollte sein. Es heisst einfach, sie hat irgendwie tausende von Bienen auf ihrem Grundstück. Ich habe das Gefühl, irgendjemand anders schaut zu denen.
So ein Show-off, Fashion.
Ja, schon ein bisschen, oder?
Ja, dann gibt es natürlich auch die wenig überraschenden Hobbys. Also, jenste golfen, oder? Das überrascht jetzt eigentlich nicht.
Es überrascht mich immer, wenn jemand golft.
Ja, aber es ist halt einfach so ein beliebtes Hobby. Und ich frage mich jetzt mal, was denke ich, wer hat das beste Handicap von diesen vier? Timberlake, also Justin Timberlake, Macklemore, Willie Nelson oder Alice Cooper.
Das beste Handicap heisst, die bringen am wenigsten Fehlschläge.
Genau, also das tiefste Handicap, genau.
Ich wünsche mir der Willie Nelson, weil er einfach der Beste von allen Vieren ist und weil er sicher auch der wäre, der am stylischsten aussieht auf einem 18-Loch-Platz.
Über 90 unterdessen.
Über 90. Ich wünsche es dem Willie, das beste Handicap, aber es wird wahrscheinlich an der Geschlagenheit an der Macklemore sein.
Wirklich? Nein, ich glaube im Fall der Alice Cooper. Ich habe mal gesehen, dass er seine Alkoholsucht mit Golfen überwunden hat. Wirklich? Und ich habe das Gefühl, der kann schon verbissen sein, könnte ich mir vorstellen.
Poesie. 100 Punkte. Krass.
Genau.
Apropos Alkoholsucht überwinden mit einem Hobby, das habe ich noch schnell einwerfen vorhin beim Lisme, was du gesagt hast. Kim Deal, oder?
Ja.
Von den Breeders.
Von den Breeders, genau. Die hat, mit Lisme ihre Drogen und Alkoholsucht besiegt. Genau.
Grossartig, vom Heroin wegkommen durch das Lisme.
Von der dünnen Nadel zu der dicken Nadel.
Oh shit, das war ich noch gar nie. Und gibt es auch Musiker mit ganz speziellen Sammlungen, also nebst Vinyl und Instrument?
Also natürlich, es gibt zum Beispiel den Herr hier. Also der sammelt nicht ein Segelschiff oder so, sondern nein, das ist Rod Stewart. Und der hat offenbar, ich habe sie nicht ganz gesehen, aber er hat eine riesige Modelleisenbahn im Keller. Und da ist er nicht allein, da gibt es noch einen anderen, der Neil Young. Mhm. Der hat auch eine riesige Modelleisenbahn im Keller. Und das finde ich fast interessanter, warum er eine Modelleisenbahn hat. Der Neil Young, der hat nach einem gemeinsamen Hobby von ihm und seinem zerebral gelähmten Sohn gesucht. Also sein Sohn, der ist schwerst behindert und der hat sich schon immer liebevollstens um seinen Sohn gekümmert, mhm. Neil Young. Und dann hat er einfach eben nach einem Hobby gesucht und ist dann fündig geworden bei der Modelleisenbahn und hat dann auch entworfen für seinen Sohn und ihn eine Fernbedienung entworfen für die Züge, dass die gleichzeitig haben können fahren und realistische Eisenbahngeräusche und so. Es ist offenbar einfach ein Zeitvertrieb, der auch für einen Schwerstbehinderten funktioniert und das hat er mit ihm zusammen gemacht. Der Neil Young ist übrigens sowieso ein unglaublicher Tüftler. Der hat noch so viele andere Hobbys. Der hat irgendwie schon sehr früh, schon vor irgendwie 30 Jahren, ein Klapfen, so einen Amischlitten, Baujahr 1959, umgebaut zu einem Elektroauto oder so. Also das ist
krass. Ich habe mich immer gefragt, wie man dazu kommt, zum Modell Eisenbahnen cool finden. Wacht man irgendeinmal mit 50 auf und denkt, weisst du, das wäre geil, ein 1:23 Modell von einem Bombardier Speedy Max Speedface im Keller unterzuschreiben.
Ich glaube, ein Bändler, das bist oder nicht, das ist eine Herzensangelegenheit, nicht?
Also ja, so. Also ich habe schon das Gefühl, von uns drei wäre am ehesten ich die mit einer Modelleisenbahn im Keller.
Sehe ich dich auch, gell? Mit einem Krokodil-Locky-Kink.
Aber ich verstehe es noch nicht ganz, vielleicht muss ich noch in das reinwachsen.
Es ist so ein sehr traditionelles, konservatives Hobby, dunkt es mich. Es ist so ein bisschen, wie man jetzt würde sagen, Briefmarken sammeln oder ich weiß auch nicht, weißt
du? Ja, ja.
Und du müsstest aber schon so ein Käppchen anlegen, oder? Also so
ich habe das Gefühl, das Geile an dem ist ja, um die ganze Umwelt von diesen Zügen zu basteln. Die kleinen Bänkli-Aussagen und solche Sachen, das fände ich wiederum cool.
Beim Neil Young windet sicher so Wildwest-Büschel, Strohbüschel.
Sahara-Staub wieder eingefangen, wenn es
windet. Ganz sicher. Und der Neil Young ist eben auch noch ein grosser Auto-Freak, Autoliebhaber und da ist er natürlich nicht allein. Da gibt es einen Haufen in der Rockwelt. Der Herr, der jetzt da singt, gehört auch dazu.
Und da wären wir wieder.
Ja, da wären wir mal wieder bei AC/DC. Keine Soundzentrale ohne AC/DC. Und der Brian Johnson, der Sänger, der ist wirklich ein absolut weirder Autofreak. Und er hat mir mal erzählt in einem Interview, dass er, das finde ich jetzt nicht so cool, aber dass er so sogenannte Cannonball-Rennen macht oder mitgemacht hat. Wisst ihr, was das ist?
Nein.
Ja, das sind so Autorennen.
Die mega langen, oder?
Ja, nein, das sind so Autorennen, wo du eigentlich durch ganz Europa fahrst, zusammen mit irgendwie 10 Kumpels und dann einfach irgendwie versuchst, möglichst schnell von Italien auf Norwegen raufzukommen. Und die rasen da natürlich. Und dann werden zum Teil auch die Autos weggenommen. Also sofort quasi eingesackt von der Polizei, weil sie so schnell fahren. Und der Brian Johnson ist so einer. Und da haben wir gesagt, er hat in der Schweiz unglaublich hohe Tickets bekommen.
Hat der Highway to Hell geschrieben?
Nein.
Müsst, oder?
Nein, Highway to Hell ist der Bon Scott, der singt und geschrieben hat. Okay. Haben es die Young-Brüder.
Das verstehe ich auch nicht. So Autorennen-Sachen. Das ist genau so wie Formel 1. Das ist irgendetwas, was mit den 90ern eigentlich ausgestorben ist, nicht?
Ja, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht, dass das ausgestorben ist.
Das
am Zürichsee, am Bellevue fahren jeden Samstag und Sonntag Tausende von irgendwelchen Riesenkläpfen durch.
Ich bleibe auch bei meinem alten Töffli, wobei das geht ja eigentlich auch nicht mehr.
Aber wir sind eigentlich Velofahrer.
Aber gefällt dir das Hobby von Mick Jagger dann besser? Also,
er hat was gemacht?
Ballett.
Das sieht man natürlich. Das weiss man, wo die Moves vom Jagger kommen, die schon besungen worden sind.
Genau, in der Haltung. Und aber auch, ich finde, man hört sogar im Intro vom Song She's a Rainbow.
Sicher?
Ja, könnte es ein Aufwärmen
sein. So ein Aufziehdösli mit dem Mick Jagger drauf, wo wenn
er eine prima Ballerina hat. Hat er auch das Tütü angehabt, wenn er gewicht hat?
Wer weiss.
Aber hat er auch Ballerina-Statur eigentlich? Ich sehe das schon.
Nein, ich würde mich nicht überrascht. Aber er hat wirklich auch Ballettunterricht genommen, eine Zeit lang, jetzt nicht mehr. Und er geht auch ständig in Ballett.
Ja. Dominik, wenn du deinen Evergreen Running Gag AC/DC hast verbringen, dann bringe ich jetzt noch meinen. Der Freddy Mörk. Curry, hat auch ein Hobby.
Do you have hobbies?
I have not. Yeah, a lot of sex.
A lot of sex.
Aha. Ja. Und man müsste eben wirklich das Video dazu sehen, das Gesicht, das er macht. Und einen
verschmitzt
und der Journalist, der nachher sagt, spricht Band, oder? Gut, ganz in der Nähe von Penis ist ja Dennis.
Oh, oh
sorry
Gott.
Für der, aber ich
so,
hab
jetzt kannst
sorry.
Du mal in Schämjäckling angelegen.
Ja,
komm,
okay, mach ich.
Mit dir.
Adieu.
Ja, also, du sprichst mich auf mein Hobby Dennis an, oder was ist genau?
Dennis, du hast vorhin gesagt, es gibt sehr viele Musikerinnen, die Tennis spielen.
Ja, also, ich muss natürlich vielleicht ein bisschen präzisieren. Also, mich interessiert es halt einfach auch, weil ich selber so intensiv Tennis spiele, gerade ich halt immer wieder an irgendwelche Celebrities, die Tennis spielen. Ich schaue halt auch sehr viel Tennismatches und da siehst du im Publikum auch immer extrem viele, sei das eben Hollywoodstars oder eben auch Musiker. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Musiker und Musikerinnen, die Tennis spielen. Und ich habe auch schon mit ganz vielen Leuten über das geredet, mit Musikerinnen und Musikern, aber auch mit Tennisexperten. Der hier zum Beispiel. Also, da hätte ich es jetzt nicht unbedingt erwartet, vom Santana, dass er Tennis spielt.
Nicht auf den ersten Blick, aber nachher irgendwie schon, macht schon Sinn, ne? Ich sehe den brünten Santana mit weissen, bleichten Zähnen, mit einem perfekt gestutzten Schnäuzchen.
Und weissen, nicht so, ein bisschen zu wenig lange
schneeweißen Hosen. Ja. So dem Sound. Und es hat irgendwie so Slow Motion. Also es wäre eine Tenniswerbung, oder?
Er spielt allerdings nicht so gut Tennis. Und ich habe mal einen Fokus gemacht. Ist die Gesprächssendung von SRF3 mit dem Heinz Günthardt. Das ist langjähriger Tennisexperte gewesen. Und eben auch ein absoluter Musikliebhaber. Und der hat mir die Geschichte erzählt. Vom Santana und Tennis. Wollen wir schnell hören?
Ja. Er ist ein absoluter Tennisfan. Wie viele Musiker eben. Er spielt wahnsinnig gerne Tennis. Und auch viele Schauspieler spielen gerne Tennis und teilweise sogar noch sehr gut, muss man dazu sagen, weil Showbusiness und Sport, das alles ein bisschen miteinander in Verbindung ist.
Und der Carlos Santana noch schnell, wie hat denn der Tennis gespielt?
Miserabel, muss man dazu sagen. Athletisch ist er also unter Null. Man muss ihn wirklich ganz genau aufs Racket spielen. Wobei das noch interessant, dass man sich dann oft austauscht. Also, es ist auch darum gegangen, er hat dort ein Konzert gehabt, das war in Hamburg und er war ein grosser Fan von der Steffi. Wir haben den Billett bekommen, logischerweise an sein Konzert, wobei er hat ja hauptsächlich mit der Steffi reden, nicht mit mir. Das ist auch okay, aber ich habe dann auch gesagt, ja gut, es ist ja noch ein Prince-Konzert und es wäre ja sinnvoll, dass wir das auch noch gehen schauen. Und er hat logischerweise können Billett organisiert für den Prince, hat natürlich neben der Steffi sitzen, was ihr unter uns nicht so wahnsinnig behagt hat. Das hat mich nicht gross gestört, wie ich dann können Prinz schauen konnte, oder? Und das war mir im Moment dann wichtiger gewesen.
Ja, da muss man noch schnell präsentieren. Genau, Steffi Graf. Der Heinz Günthardt war jahrelang der Coach von der Steffi Graf. Und der Carlos Santana offenbar hat einen kleinen Crush auf die Steffi Graf. Und ja, Musiker, die Tennis spielen, er hat es jetzt gesagt, es gibt ganz viel. Unter anderem auch der Lars Ulrich von Metallica. Der hier.
Gut, ja, eine ähnliche Bewegung eigentlich auch,
der,
oder?
Der schlägt er einfach gerne.
Ja, jetzt, bei ihm ist es eben wirklich noch fast eine krassere Geschichte. Der Lars Ulrich, der kommt wirklich aus so einer absoluten Tennisfamilie. Der ist ja in Dänemark geboren und sein Vater, der war Captain vom Davis Cup Team von Dänemark und das Davis Cup Team von Dänemark ist eigentlich bestanden aus der Ulrich Familie, also seinem Vater und zwei von seinen Onkeln. Also die sind das Davis Cup Team gsi und das Davis Cup Team, das ist ja wie die Nationalmannschaft vom Tennis. Und dann hat der Lars Ulrich ist als junger Bub oder als Jugendlicher einer von der besten gsi in Dänemark im Tennis und der hat man auf Amerika geschickt und zwar zu der Nick Bollettieri, das ist die renommierteste Tennisschule gsi, wo auch der Andrew Agassi und ganz viele quasi ausgebildet worden sind in Florida. Haben man dort angeschickt. Und dann hat er gesagt, dort, wo er nachher zu Amerika war, war er nicht einmal mehr der Beste von seinem College. Also, in Dänemark war er der Beste, fast der beste Junior.
Florida ist aber auch so ein bisschen Tennishauptort, oder? Sagt man.
Genau. Also, der Lars Ulrich hat eigentlich, sollen Tennisprofi werden, ist dann nachher aber, ist schon ein riesen Metalhead gewesen, als er auf Amerika gekommen ist und hat sich dann für ein Metal entschieden. Ich habe mit ihm mal an einer Veranstaltung ein Interview gemacht und wir haben zusammen über das geredet.
I was trying to think of what tennis players from Switzerland, does anybody remember Heinz Gundhard? Okay. I think just as Heinz Gundhard was coming up, my dad sort of played up professional tennis up to the mid to late 70s. Yeah.
He's the oldest Davis Cup player in history, age 49. He played for Denmark, I guess.
Yeah.
Okay.
And the Davis Cup team for many years was him and his brother, and the captain was the father. So it was a very incestuous family situation.
Fantastic. Okay.
Actually, my cousin, who is my father's brother's son,
Stein also was a Danish tennis champion, which leads us to the fact that I am actually the first guy in the Ulrich family that did not become a Danish tennis champion.
Kommt aus einer Tennisfamilie, der Ulrich. Und wann hat er dann, also hat er irgendwann dann gefunden, ich mache jetzt aber gleich Schlagzeug?
Ja, es hat mir einfach hin und vorne nicht gelangt. Also in Sachen Talent. Also eben, er ist noch nicht einmal mehr als im College der beste Tennisspieler gewesen. Das heisst einiges, oder? Also dann musst du es eigentlich nicht versuchen.
Hat einfach ein Stick zu wenig gehabt, oder? Um sein volles Talent auszuschöpfen.
Genau. Ich habe dann auch noch mit dem Gerät, ob er noch spielt und so, hat auch noch ein bisschen vom Federer erzählt. Vom Federer hat er hat nie dürfen oder nie können mit dem Roger Federer zusammenspielen, aber er hat mit ihm zu Nacht gegessen. Und so weiter. Er spielt ab
das
und zu.
Das geht für mich jetzt aber überhaupt nicht in den Kopf rein.
Also Metallica und Tennis.
Nein, und vor allem der Roger Federer. In dieser Kombination mit dem Lars Ulrich, ich weiss nicht, das ist irgendwie, ja. I don't see it.
Und so Band-Grümpis, also James Hetfield machen sich so Band-Grümpis, ich glaube, Tennis spielen.
Echt Grümpis im Tennis, meinst
ja. Darf man das nur für Fußball sagen? Grümpis?
Grümpelturnier. Nur beim Fußball.
Ah,
Tennis. Tennis ist der weisse Sport. Da kannst du nicht einfach auf einen Tennisplatz gehen. Da musst du ja reservieren und alles.
Okay. Das ist genau. Zu umständlich.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch das, was es ausmacht, dass so viele Stars Tennis spielen, oder? Weil es ja gleich so eine gewisse Exklusivität hat und es ist teuer und, aber man spielt es überall und so.
Genau. Und, also zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat, ist der Elton John. Also das ist wirklich ein lebenslanger Freund von der Billie Jean King. Das ist die Tennislegende, die Frau. Und die haben zusammen jahrelang so ein Wohltätigkeitsturnier, WTT-Turnier organisiert. Und da gibt's Videos auf YouTube vom Elton John, der spielt super Tennis. Hätte ich nie gedacht.
Nein, never.
Mal, das erstaunt mich jetzt überhaupt nicht. Also, er ist schon noch rein äußerlich, der hat sicher einen Gucci-Tennisplatz hinter der Hütte. Ich meine, der läuft ja sonst immer im Trainer rum. Der ist voll im Tennis.
Ja, aber ist jetzt wichtig auf mich jemand, der aus Spass Sport macht?
Jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Aber ja, ist jetzt auch ein bisschen alt. Aber es gibt Videos, die sind vielleicht 10-jährig und dann haben sie es doppelt gespielt. Er zusammen mit der Billie Jean King gegen Martina Navratilova und gegen John McEnroe. Und wirklich, also der versenkt die Ball tipptopp. Also
Rocketman.
Ja, Rocketman, genau. Und dann gibt es noch einen anderen, wo wirklich erstaunlich gut Tennis spielt. Die kennen ihr, oder?
Shakira.
Habt ihr das Video geschaut? Ich habe euch das noch eine kleine Hausaufgabe gegeben.
Nein.
Ich habe es geschaut, ja.
Also, es gibt ein Video auf YouTube, wo sie voliert am Netz.
Ich muss aber zuerst mal eine Bemerkung machen. Ich kenne mich auch wirklich zu -20% mit Tennis aus. Und dann habe ich das Wort voliert.
Also Volley.
Ja. Und dann habe ich erst, ich liebe, wenn man die Wortherkunft von einem Begriff checkt. Und erst dann habe ich gecheckt, dass das ja nicht ein Wort ist, das man exklusiv für die Sportart Volleyball braucht, sondern dass das von Volley,
ja,
von Flüge auf Französisch kommt. Und das ist auch der Flügeball. Und volieren ist, wenn der Ball zurückspielst, ohne dass er bei dir an Boden
ist, oder? Wenn du direkt aus der Luft nimmst. Also eigentlich volierst du am Netz. Also wenn du den Gegner in die Defensive drängst und dann gehst du immer weiter für ans Netz und dann spielt ich komme meistens kurz zurück und dann kannst du mit dem Volley quasi abschließen. Aber das Video, sie trifft zwar jeden Ball, aber sie voliert gar nicht. Sie smasht das Zeug. Und das solltest du eigentlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen Tennis-Latein hier. Das solltest du eigentlich wirklich abtropfen und dann kommt der Gegner.
Abtropfen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt das mit dieser Wortherkunft ist für mich die grössere Offenbarung gewesen als Tennisspiel von der Shakira.
Also das ist ein Video, wo Shakira einfach zeigt, wie sie Tennis spielt.
Ja, es ist wirklich irgendwie heimlich gefilmt oder so. Also ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig Freude hatte, dass man das sieht. Aber nein, sie ist sehr sportlich und sehr. Du merkst, sehr ehrgeizig. Und übrigens, der Elton John auch. Von ihm gibt es auf TikTok ein Video, wo er komplett ausrastet. Aber wirklich komplett, weil er einen Match verloren hat.
Und was hast du das Gefühl, was hat Tennis, was die Shooter nicht hat? Wobei, es gibt ja auch Shooter oder Hockey, es gibt sicher auch Haufen Schüttler und Hockey.
Ja, also das ist natürlich das Gegenteil von einer Mannschaftssportart. Das ist eine Einzelsportart und verletzt ist die viel weniger. Ich habe jahrzehntelang geschüttet und habe irgendwie 7 Bänderriss gehabt und 15 Rippenbrüche und so. Beim Tennis ist das nicht mehr. Du kannst bis ins allerhöchsten Alter spielen, wie der Elton John.
Und man kann also das Tennis-Racket heben wie eine Gitarre.
Wenn du willst, ja.
Aber ist das für dich nicht, hast du dir fest müssen überlegen, kannst jetzt du als sozusagen das Gesicht vom Rock'n'Roll aus der Schweiz irgendwann auf den Tennis spielen? Hast du nicht gefunden, oh, das ist mir ein bisschen unangenehm?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bereue es, dass ich nicht viel früher angefangen habe. Meine Kinder, die haben sehr früh angefangen und die haben eine Technik, die einfach, nur noch verschmilzt ist. Und ich habe eine Scheisstechnik, ehrlich gesagt, weil ich viel zu spät angefangen
habe. Du hast deine Kinder in die Tennisschule geschickt, dass du dich nachher nicht musst schämen, wenn du selber auch Tennis spielst.
Vielleicht. Ja, es gibt noch jenste. Also Justin Bieber spielt Tennis, der Gavin Rossdale von Busch ist ja ein Kumpel von Roger Federer, glaube ich. Also mal gesehen, die sind ja auch immer im Stadion gewesen, die Gwen Stefani und der Rossdale. Es gibt ganz viele.
Und apropos Roger Federer, dem sein Hobby ist ja das Wrestling schwingen bei Coldplay wiederum, oder? Also umgekehrt dumm.
Genau, er behauptet auch, er sei AC/DC-Fan. So, das kann ich zwar nicht so richtig nachvollziehen, mal im Fokus hier auf SRF 3 AC/DC gewünscht.
Ja, Fernsehen kann man ja schnell machen.
Ja, ich weiss nicht, also. Coldplay, ja.
Hat er gemacht im Letzten.
Ja, ich weiss, der kennt einen Haufen Musiker und Musikerinnen, persönlich.
Expertentum fernab vom eigentlichen Berufsfeld. Das gibt's ja auch bei Musikschaffenden. Dann ist es zwar mehr als ein Hobby, aber hat vielleicht mal so angefangen wie ein Hobby. Also Musikerinnen, die zu Experten in anderen Gebieten werden. Zum Beispiel der Brian May ist einer von denen, wo ich nicht nur, weil ich Fanboy bin von Queen, sondern einfach, weil ich den Brian May auch mal getroffen habe, mit ihm über das geredet habe, weiss, dass er einen Doktor in Astrophysik hat.
Genau, das ist ja, das frage ich mich dann auch. Hat denn das als Hobby angefangen bei ihm, Astrophysik? Oder hat er zuerst irgendwie schon Physik studiert, bevor er Gitarrist war?
Nein, es hat. Also er war ein faszinierter kleiner Bub, hat er mir erzählt. Und ich habe ihn gefragt, wie dass er auf die Astrophysik gekommen ist.
It was from very early childhood and largely because of this program which everybody saw in Britain called The Sky at Night, presented by Sir Patrick Moore, which we all loved, and it opened our eyes. We started to look up at the sky and wonder and just enjoy this whole scenario. But of course, the moon landings were a big trigger as well. Suddenly we realized that we could actually influence, we could actually be out there in space.
Also ein britisches Astronomie-TV-Programm und die Mondlandung hat ihn dazu gebracht, als kleiner Bub so die Faszination loszutreten. Und 2007 hat er dann erst doktoriert. Also das ist noch gar nicht so lange her.
War schon bald 20 Jahre.
Ja, okay, ja, stimmt. Aber jetzt nicht, wenn man es zur Mondlandung vergleicht, meine ich.
Ja, das stimmt. Vom gleichen College hat übrigens der Dan Snaith, der als Caribou oder Daphne Musik macht, einen Doktor. In Mathematik, ja.
Oh wow, das zieht so ein bisschen die Artists an, oder? Und spannend finde ich auch noch das Feld, wo der Brian May drin doktoriert hat. Das ist Sternenstaub. Also Zodiac Dust, also so interplanetare Staub, Partikel, die rumfliegen im All und wenn man jetzt da über eine Oberfläche streicht, auch ein bisschen Asteroidenstaub drin ist. Mega schön, also um es noch einmal auf Popmusik zu drüllen, Joni Mitchell singt das ja, we are Stardust, we are golden. Und da schließt sich irgendwie der Kreis wieder.
We are Stardust, we are.
Süß.
Das finde ich eben, ich finde das so spannend, oder? Dass es so viele Musiker oder Musikerinnen gibt, die eben zu absoluten Experten werden in einem anderen, eben zum Beispiel in einer Naturwissenschaft. Einerseits eben verknüpft man oder denkt, man ist überrascht, aber andererseits ist es ja eigentlich auch logisch. Du hast immer das Gefühl von Musikern, das ist die totale Leidenschaft, wo sie alles ordnet sie der Musik unter. Mhm. Aber es ist eben halt eben doch nicht so. Es ist vielleicht in der Jugend mal so gewesen, aber nachher fängt die sich genauso wie wir anderen auch für ganz vieles interessieren. Was mich zum Beispiel in dem Zusammenhang sehr auch interessant dunkt, ist, dass diverse Punkrocker eben auch so zu Experten werden oder geworden sind in gewissen Gebieten, zum Beispiel der Greg Gaffin, von Bad Religion. Das ist der da.
Was hat er studiert?
Muss ich ganz schnell schauen. Also er hat Dissertation gemacht über Evolution und Religion.
Bad Religion, ja.
Genau. Und er unterrichtet regelmässig an der UCLA, also der University of California, Naturwissenschaften natürlich, genau. Und dann gibt's noch den anderen, der von Offspring, der da hier. Das ist der Dexter Holland, der hat zuerst einen Bachelor gemacht in Mikrobiologie und dann einen Masterabschluss und dann hat er sich auf seine Punkrock-Karriere jahrzehntelang konzentriert und dann hat er mir in einem Interview erzählt, er hat jetzt auch noch promoviert, ich habe das zuerst gar nicht gewusst, er hat Dissertation gemacht auf dem Gebiet von der Molekularbiologie mit dem Titel Entdeckung reifer Mikro-RNA-Sequenzen in den proteinkodierenden Regionen globaler HIV-Genome. Also hat über HIV promoviert. Und das ist einfach, glaube ich, ein cleverer Typ. Also der macht dann sonst eigentlich alles, was er macht, hat dann ein bisschen Erfolg. Er ist zum Beispiel, er hat eine Soße, so eine scharfe mexikanische Soße entwickelt, Gringo Bandito. Ja, Gringo Bandito Soße, und da hat ein richtiges Imperium quasi dann von scharfen Barbecue-Soßen und Gewürzen und Snacks. Der ist auch steinreich geworden, nicht nur mit der Musik, sondern auch noch mit seinen Soßen.
Ich hätte sonst auch noch einen, der in die Richtung geht, der Experte in etwas ist, der Steve Lemos. Er ist Drummer von American Football, eine der wichtigsten Emo-Bands aus den USA. Der hat nicht nur, also er kann nicht nur drummen, er hat auch klassische Geige gelernt, studiert und Jazz-Trompete, und er ist Professor an der University of Colorado für Rhetorik. Wow. Und es gibt so eine Webseite in den USA, wo man seine Professoren und Professorinnen kann raten, und er hat 4,9 von 5 Sternchen. Und wenn man liest, was seine Studierenden über ihn schreiben, tun sie alles mit American Football Zitat schreiben. Sehr cute.
So talentierte Menschen, auf so vielen verschiedenen Gebieten.
Aber es macht ja eigentlich auch Sinn, gerade wenn es so ein Expertentum ist, wo die reingehen, weißt, wo über ein Alltagswissen rausgeht, weil zum irgendeine Musikkarriere machen, brauchst du ja so viel Ausdauer und Biss und Leidenschaft, und ich glaube, das macht halt auch einfach einen guten Nerd aus. Ja. Egal, ob jetzt das mega jemand ist, der halt viel Ausdauer im Sport hat, total, um das gut können machen, oder eben einfach über Sternenstaub bis zum geht nicht mehr drüber nachdenken. Ja.
Und ich glaube, gerade wenn man Punkmusiker ist, ist es vielleicht auch schlau, oder? Weil man wird nicht mit 70 noch den gleichen Punk
kennen,
Fakten-System
aushängen.
Also das ist vielleicht auch eine Strategie, ist auch ein Rentenplan, oder?
Sehr, sehr guter Hinweis. Weil Anthrax, der Schlagzeuger von Anthrax, der hat kürzlich gesagt, er verdiene eigentlich kein Geld mehr mit seiner Band. Er könnte irgendwie in im Imbiss um eine Ecke arbeiten. Er würde mehr Geld verdienen als mit Anthrax. Und ich meine, Anthrax gehört zu der Big Four, ja, oder haben zu der Big Four vom Metal gehört. Und jetzt müsst ihr hören, der Anthrax-Gitarrist Dan Spitz. Das ist der da.
Oh, sagt hey.
Der hat 1995 hat er Anthrax verlassen und hat eine Karriere als Uhrmacher angefangen. Und zwar wirklich in der Schweiz ist er studieren.
Ah, ja.
In Neuchâtel, an der berühmtesten oder renommiertesten Schule, an der WOSTEP heisst die. Und hat dort mit einem Stipendium sogar eine Uhrmacherschule gemacht und hat alle Zertifikate und alle Abschlüsse in der Schweiz erworben zum Uhrmacher, also Mikromechanik, also die richtigen, die mechanischen Uhren, die Rolexes und so. Und jetzt hat er einen eigenen Luxus-Uhren-Service in Florida. Wirklich.
Krass.
Dann ist es ja dann eben schon lange kein Hobby mehr. Dann ist es irgendwann dann auch wirklich ein Beruf.
Ja, er ist ja nicht mehr bei Anthrax. Er ist jetzt wirklich Uhrmacher.
Ich hatte sonst noch eine Schweizerin, die mir in den Sinn kam, wo mir über gescheite Leute, die Musik machen, in den Sinn kam, ist. Und zwar die Pina Palau. Sie ist Ärztin. Sie ist in einer Praxis in Zürich Assistenzärztin. Und macht mega schöne Songs nebenzu.
Ich glaube aber im Fall wirklich, das gibt noch Millionen, so Beispiele, oder? Mega. Also wirklich, ist vielleicht auch ein bisschen tabuisiert, kann ich mir vorstellen, unter Musiker, Musikerinnen dann auch immer gerade rauszustellen, was man auch nebendran noch macht, oder?
Ja, wenn, ich weiss, ob du willst, dass du als Ärztin, dass deine Patientinnen wissen, dass du noch irgendwie über...
Auf beide Seiten, oder?
Ja, wobei...
Und andererseits auch, wird man ja vielleicht eine Persona erschaffen, wo jetzt nicht mit der, wo nicht jedes Mal, dann muss ja jedem Interview über ihre Arztgeschichten auch noch erzählen. Voll. Oder,
oder das über die Hot Sauce und Chips.
Ja, aber das mache ich ja eigentlich auch nicht. Du nimmst sie ja immer als Musiker und Musikerin wahr. Du hast das Gefühl, also jetzt gerade wenn es so um Stars geht, wie zum Beispiel der Sammy Hager von Van Halen, oder? Du denkst, ja gut, da. Also, das ist einfach der Van Halen-Sänger, der zweite, der nach dem David Lee Roth. Aber der hat so viel anders gemacht. Das ist ein krass erfolgreicher Unternehmer. Der hat 13 Restaurants eröffnet, irgendwie jetzt Kalifornien. Der hat Tequila irgendwie lanciert, wo unterdessen, weißt, mit viel Gewinn an Campari verkauft worden ist. Mhm. Der hat eine Raumsorte gemacht. Der ist einfach ein absoluter, wie soll ich sagen, der ist so mit einem Unternehmergeist ausgestattet. Und hat, glaube ich, auch einen von der ersten Mountainbike-Stores in Kalifornien eröffnet. Das ist einfach krass. Und dann ist er noch gleichzeitig Sänger bei Van Halen.
ja. der Dieter Meier, genau, oder? Wo das ist ja auch einfach ein Überhobby-Konglomerat ist in einem Mann, oder? Also irgendwie, was hat er jetzt? Haselnüsse als letzten Business-Zweig noch aufgebaut, nebst Rindfleisch und Wein und
aber es passt sehr fest zu dieser Persona, finde ich.
Haselnüsse?
Nein, allgemein so die Genussmittel irgendwie so, ich weiss nicht, es passt zu seinem Charakter,
oh,
wo er sich...
Yeah. Oh, yeah. Sagt er jedes Mal, wenn er in ein Ojo de Agua Rind rein.
Aber hey, du hast ja mit ihm auch schon über das geredet, nehme ich an. Also weißt du, ist es denn einfach zu langweilig oder hat die Musik nicht gelangt irgendwie?
Ich glaube einfach, das ist ein total umtriebiger Mensch, der wo grenzenlos interessiert ist am Leben und am Unternehmer eigentlich, wie es das Wort sagt oder so, stelle ich mir das vor.
Ja, und unterdessen ist er ja auch nicht mehr Musiker, würde ich es mal sagen. Oder?
Bei ihm ist Yellow jetzt wahrscheinlich wirklich so ein Hobby, auf einem Hobbygleis. Ja. Was auch immer das.
Genau, das, über das haben wir noch gar nicht geredet. Wenn du jahrelang Profi bist, ein Profimusiker, und im Streaming-Zeitalter es plötzlich einfach nicht mehr reicht. Da gibt's einige Beispiele, gerade in der Schweiz, wo du halt nicht so einen grossen Markt hast, wie jetzt irgendwie Amerika. Zum Beispiel, die Band hier. Das sind die Lovebox und ich habe vor ein paar Jahren mit dem Adi Sieber von der Lovebox mal so ein bisschen über das geredet. Der ist nachdem die Lovebox sich aufgelöst haben, ist er Lehrer geworden und er hat das wirklich auch bewusst gemacht. Er hat gesagt, er hat irgendwann gespürt, hey, es reicht einfach nicht.
Und das
nicht.
Ist er nicht vorher schon gewesen?
Nein, er hat eine Ausbildung gemacht, eine zweite Ausbildung. Er ist zuerst, glaube ich, Tontechniker gewesen und so, aber er hat eine Ausbildung gemacht. Und er hat wirklich auch gespürt, irgendwann, in den, weiss nicht, 10er Jahren oder so. Nein, er hat gespürt, es reicht wahrscheinlich nicht. Lass mal schnell, was er gesagt hat.
Für gewisse, die ich kenne, ist ein ganzes Weltbild zusammengefallen, wo man gemerkt hat, hey, jetzt verkauft man keine CDs mehr und das hat irgendwie wirklich keinen Wert mehr. Was ist noch der Wert von dem, was ich mache? Und das hat völlig überfordert.
Das kommt mir nicht in den Sinn, in meiner Wohnung etwas machen von einem Handwerker und zu sagen, ja, aber ich kann leider nichts zahlen dafür. Und wenn ich einen Arzt habe, der das als Hobby macht, dann würde ich mich auch wahrscheinlich von ihm nicht so gerne operieren
lassen. Das kann ich verstehen.
Und bei der Musik, es geht in die Richtung, oder? Das ist ein Hobbybetrieb, oder?
Ja, es geht wieder um die Leidenschaft. Also, weißt, eben, die machen das ja gern. Das ist ja toll, dass du kannst Musik machen und so. Und das ist der Mechanismus. Das ist, erlebe ich schon lange so. Als Musiker bist du einfach der Letzte an der Kette. Ich habe immer gefunden, alle verdienen Geld. Alle. Also auch der da beim Eingang irgendwie Leute in Empfang nimmt in Hamburg bei der RCA und so, die haben alle einen Lohn und Lohn. Ob ich etwas verdiene, weiss ich nicht.
Mich beschäftigt das immer wieder. Also ich meine, es hat ja die 70er Jahre, die 80er Jahre, die 90er Jahre, sind so die goldenen Jahre gewesen, wo du auch als Indie- und Alternative-Musiker eigentlich recht gut hast können von deiner Musik leben. CD-Verkäufe und jetzt einfach nicht mehr.
Also heute musst du einfach zu den top-streamten Artists gehören, dass es überhaupt irgendwie langt. Ja, das ist eine sehr paradoxe Geschichte.
Ja, und eben, es ist einfach ein Hobby, es ist ein Hobbybetrieb geworden. Und weißt,
aber Lovebox gibt es jetzt wieder, oder?
Die gibt es jetzt wieder, aber also natürlich machen sie es auch als Hobby, aber ich höre so Sachen ständig von der Band, wie zum Beispiel The Hold Steady, die recht berühmte Alternative Band sind. Es lenkt uns nicht zum Leben. Sandy Gold hat das gesagt, Black Keys haben das schon gesagt. Also ich finde das, eigentlich finde ich es eine Tragödie.
Aber du meinst, dass eine Gesellschaft jetzt, weil sie die Tour hat müssen absagen.
Ja, sie hat sie gesagt, es
aber das ist, aber das ist es systembedingt auch und gesundheitlich bedingt. Also es ist Mental Health, wo nicht funktioniert hat und die ganzen Touringkosten, die aufgeschnellt sind und also das ist sehr systembedingt und darum, also für mich ist da Hobby dann das falsche Wort. Es geht dann darum, über Wasser.
Vielleicht ist es eine Redimensionierung vom Projekt oder so vielleicht.
Ja, also ich weiss jetzt, vielleicht ist bei der Sandy Gold, ist das vielschichtig und ist nicht genau das Problem. Aber ich finde einfach grundsätzlich, eine Gesellschaft, wo sich Kultur in dem Sinn nicht mehr leistet und eben alles als Hobbybetrieb nur noch, aber ich habe jetzt vorher beim Adi Sieber in dem Interview damals einfach gesagt, eben, es kommt doch niemandem in Sinn, an einen Arzt oder an einen Schreiner zu sagen, ja, könntest du es gratis machen. Aber bei den Musikern und Musikerinnen ist es so.
Ja, es ist halt die Frage, ich glaube, dort kommt die Frage auf, ab wann ist es ein Hobby oder bis wann ist es ein Hobby und wo nicht. Ich glaube, das ist halt ein bisschen schwammig. oder? Ich meine, wenn irgendein älterer Teil bist und die meiste Zeit daheim für den Haushalt schaust und dann gehst du aber noch zwei Tage in der Woche am Nachmittag gucken, irgendwie Büro machen, kannst du auch nicht das eine oder das andere Hobby nennen, nur weil es ein bisschen weniger viel Zeit einnimmt.
Mhm. Aber, also, Beispiel Zürich West, ich habe mit dem Kuno und dem Küsse vor einem Jahr ein Interview gehabt und das Album ist gerade rausgekommen damals.
Wir fressen uns ein Loch in der Zeit.
Ja, und dann, ich meine, Zürich West kennt jedes Kind in der Schweiz immer noch, oder? Und ja, ist Kultur gut. Und was erzählt mir der Küsse nachher?
Man muss sich Musik machen heute wieder können leisten. Wir haben jetzt zwei Jahre gearbeitet und haben hier ein Studio, das wir müssen finanzieren müssen. Also es rechnet sich echt überhaupt nicht, bin ich mal ganz ehrlich. So ist es einfach. Von dem her geht man wieder arbeiten. Wir als Band gehen arbeiten, dass wir eine Platte machen können. Wie ganz am Anfang eigentlich.
Also wie ganz am Anfang. Sie haben als Hobbyband angefangen, dann sind sie sehr erfolgreich gewesen und jetzt sind sie wieder eine Hobbyband.
Ja, aber das ist ja auch schon sehr stark jetzt einfach den Umständen geschuldet und krankheitsbedingt vom Kuno. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man nicht mehr touren kann.
Ja, zwei sicher mit dem damit, auch zu tun, aber nicht nur.
Dass man zwei Jahre ein Album rausbringt.
Nicht oder? Nur, es hat auch mit dem zu tun, aber es gibt ganz viele andere Bands auch in Deutschland, wo in einem ähnlichen Dilemma stecken. Also, schau, ich wollte das nicht einfach nur lamentieren oder so. Vielleicht kann man auch sagen, das ist der Kreis, der sich
schließt. Es ist auch ein systemisches Problem, wo einfach alle damit konfrontiert sind. Sobald du nicht zu den Top, keine Ahnung, 100 genau. Artists von dieser Welt gehörst, ist es einfach schwierig. Und ja. Da sind alle, aber es, ich würde nicht sagen, dass es dann per se einfach nur ein Hobby ist. Der Cass McCombs zum Beispiel, US-amerikanische Troubadour, der seit Ewigkeiten zu den Indie-Boys von den USA gehört. Der hat noch nie können von seiner Musik leben, hat immer noch andere Sachen geschaffen. Hat übrigens mal ein Zimmer im Trump Tower angemalt, also für Geld, ja. Und er sagt, es geht einfach nicht. In dieser Flughöhe, wo er ist, geht es nicht. Aber es heisst nicht, dass es dann einfach nur ein Hobby ist. Es ist einfach auch ein Beruf. Absolut. Würde ich es jetzt so sagen.
Würde ich auch so sehen.
Heisst aber nicht, dass das nicht das Problem ist, dass man dass von dem nicht so leben kann.
Ja, und also gerade bei all diesen Avantgarde-Komponisten, wo ich mich halt auch dafür interessiere, der Philipp Glass zum Beispiel, der ist Taxifahrer gewesen, zeitlebens. Mhm. Und ist ein Riesenname, oder? John Cage. Der Erneuerer von der Musik vom letzten Jahrhundert, der hat immer geschafft als Graphic Designer.
Ja. Und das hat Madhani auch. Also der Gitarrist und Frontmann von Madhani, der schafft seit 30 Jahren bei Sub Pop in der Verpackung, also im Vertrieb.
Also das muss ja auch nicht etwas Negatives sein, eigentlich.
Also, im Schluss überleben wir einfach alle irgendwie, oder? Also ich glaube, es ist irgendwann wirklich ein Überwasser halt, oder?
Man kann sagen, es schließt sich der Kreis. Man fährt als Hobbymusiker an und irgendwann ist man auch wieder Hobby. Musiker.
Also gut, im Fall ist der Kreis ja jetzt geschlossen. Hobby kommt zu Hobby und ich, Dominik, hören wir in gutem Monat wieder Anfang Mai. In zwei Wochen ist Gisela wieder da in der Sendzentrale. Und wenn ihr wisst, vielleicht werden wir ja bald einmal zum Hobby, wer weiß.
Wer weiß.
Radio ist ein schönes lang. Hobby.
Genau. Wir haben aber gefunden, für die allerletzte Folge, die dann Mitte, Ende Mai rauskommt, machen wir noch eine kleine Fragerunde. Also falls ihr noch irgendetwas habt, wo euch unter den Nägeln brennt, so Sachen wie Ahnung, die wichtigsten unklärten Fragen zu Popmusik, wer hat tatsächlich die Dogs rausgelassen damals?
Ihr könnt einfach alle Fragen, die ihr an die Popmusik als generelles wollt, stellen und niemand kann beantworten, draussen und auch kein Lexikon kann beantworten, könnt ihr uns schicken an soundszentrale.srf.ch und wir werden sie beantworten
in der letzten Folge. Die ist noch nicht gerade jetzt, wir hören uns nämlich in zwei Wochen wieder. Bis dann.
Tschüss.
Schon fertig. Mehr Soundszentrale. Auf srf3.ch und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe noch ein paar Eindrücke von der Shakira am Racket, am Alice Cooper auf dem Golfplatz und anderen ausgefallenen und überraschenden Hobbys von euren Rockstars srf3.ch. Nicht nur zum Hören, sondern auch für ein paar Bildeindrücke von der neuesten Folge von der Soundszentrale. SRF Verkehrsinfo von 20.57 Uhr im Aargau auf der A1 Richtung Bernstock und der Verkehr zwischen dem Barrecktunnel und Meggenwil.
SRF Verkehrsinfo
von Via Swiss, TCS und SBB.
Sie gehört zu denen, die lismet. Neben Rivers Cuomo. Die Kim Deal, früher noch bei den grossen Breeders, jetzt hat sie gerade ein tolles Soloalbum rausgebracht. Voller Fokus auf Tobis. Geht jetzt wieder um Musik. Sounds, eure Musikabend auf SRF 3 bis am 11. In der nächsten Stunde Schwerpunkt das neue Album von Stahlberger aus der Ostschweiz. Heisst immer nur Nacht. Wir haben neue Musik von The Hives, Wet Leg und Tickets für die Metal-Sensation Death Heaven. Ihr seid auf SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Manuel Risi. Wie soll die Schweiz auf die Zölle von über 30% reagieren, welche die USA schon bald auf den Import von gewissen Schweizer Produkten erheben wollen? Damit hat sich der Bundesrat beschäftigt und er will derzeit keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Denn diese hätten Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft, sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.
Er ist klar der Meinung, dass eine Eskalation nicht im Interesse der Schweiz ist, weshalb er im Moment auf direkte Gegenmaßnahmen verzichtet und andere Lösungen prüft.
Stattdessen wolle man das Gespräch mit den USA suchen, um allfällige Missverständnisse auszuräumen. Und man wolle mit der EU im engen Austausch bleiben. Zu weiteren Meldungen im Zusammenhang mit der US-Zollankündigung. US-Handelsminister Howard Lutnick hat ausgeschlossen, dass Trump von den Zöllen abrückt. Trump werde die gestrigen Ankündigungen nicht zurücknehmen, sagte Lutnick dem Sender CNN. Er werde nur verhandeln, wenn andere Länder ihre Zölle und andere Handelshemmnisse abbauten. Und die Welthandelsorganisation WTO befürchtet wegen der Zölle einen Rückgang im weltweiten Warenhandel um 1%. Damit werde die aktuelle Prognose um 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert, sagte die Chefin der WTO. Sie zeigte sich tief besorgt. Ein Skyguide-Fluglotse akzeptiert den Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Das Militärappellationsgericht hat das Urteil der Vorinstanz vor einer Woche bestätigt und den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Laut Gericht hat der Lotse einem jungen Kampfjet-Piloten im Sustenpassgebiet